Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der Kanton Glarus wählt den FDP-Regierungsrat Pankraz Freitag in den Ständerat. SP-Nationalrat Marti wurde deutlich distanziert. US-Präsidentschaftskandidat Barack Obama gewinnt alle drei Vorwahlen des gestrigen Samstags. Er hat jetzt praktisch zu Hillary Clinton aufgeschlossen und schafft seiner Partei damit ein Problem. In Ludwigshafen nehmen 4.500 Menschen Abschied von den türkischen Todesopfern eines Hausbrandes. Dessen Ursache ist noch immer unklar. In München finden russische und amerikanische Verteidigungsexperten gemeinsame Interessen, vor allem auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle. Neue Perspektiven. In Bern bleibt die Frage offen, ob die Affäre Kuschbein-Mörgeli mehr sei als eine Lappalie, der neueste Stand. Und die Schlagzeile vom Sport: Die Schweizerin Fabienne Sutter gewinnt in Sestriere den Super-G, wenn auch nicht allein. Echo der Zeit, der Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Die Glarner-Vertretung im Ständerat bleibt in bürgerlicher Hand. Die Ersatzwahl hat FDP-Regierungsrat Pankraz Freitag gewonnen, der sich dabei gegen den ehemaligen Preisüberwacher und SP-Nationalrat Werner Marti klar durchsetzte. Aus Glarus berichtet Roland Wermelinger.
In Glarus fanden heute nicht nur Wahlen statt, sondern auch der Fasnachtsumzug. Da machte der Spruch die Runde: Wenn du am Samstag den Freitag wählst, haben wir am Sonntag einen neuen Ständerat. Und genau so kam es. Dieser Wahlkampf verlief aber nicht nur wegen der Fasnacht farbiger als sonst. Erstmals seit vielen Jahren gab es überhaupt wieder eine offene Kampfwahl um ein nationales Amt. Den Sitz des zurückgetretenen Fritz Schiesser. Dass der 55-jährige Glarner Baudirektor Pankraz Freitag so deutlich gewann, überraschte, denn die SP versuchte mit dem populären Werner Marti zum ersten Mal einen Ständeratssitz zu erobern. Das ist ihm trotz beherztem Wahlkampf nicht gelungen. Anders als bei früheren Wahlen funktionierte diesmal der bürgerliche Schulterschluss. Pankraz Freitag, der SVP-Ständerat Thies Jenny nach Bern begleiten wird, gilt als zurückhaltend, wirtschaftsfreundlich und, etwa wenn es um Wasserzinsen geht, Kämpfer für die Anliegen der Gebirgskantone.
Schweizer Sonntagszeitungen haben Textauszüge veröffentlicht, die zum Streit Gouchbain-Mörgeli geführt haben. Der Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli stellte die Texte aufgrund von Tonbandaufzeichnungen der Kommissionssitzung zusammen. Seine Abschriften schickte Mörgeli selbst an die Zeitungen, dies obwohl Protokolle von Kommissionssitzungen als vertraulich gelten. Doch Mörgeli erklärte, er fühle sich nicht mehr an das Kommissionsgeheimnis gebunden, nachdem sich Bundespräsident Gouchbain selbst zum Vorfall geäußert habe. Nach Mörgelis Darstellung belegt seine Abschrift der Tonbandaufzeichnung der fraglichen Kommissionssitzung, dass Bundespräsident Pascal Gouchbain mehrfach die Unwahrheit gesagt habe. Er habe den SS-Massenmörder Mengele mit ihm, Mörgeli, vorsätzlich in einen direkten Zusammenhang gebracht. Bei den jüngsten Vorwahlen um die amerikanische Präsidentschaftsnomination hat Barack Obama bei den Demokraten drei deutliche Erfolge errungen. Der republikanische Favorit John McCain hingegen hat in Kansas einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Aus Washington berichtet Peter Vögeli.
Barack Obama hat bei den Vorwahlen in Washington State, Louisiana und Nebraska erwartungsgemäß gewonnen, allerdings deutlicher als erwartet. Sein Vorsprung betrug bis zu 36% und das Rennen bei den Demokraten ist damit noch knapper als nach dem sogenannten Super Tuesday geworden. Es wird erwartet, dass Obama auch am kommenden Dienstag bei den drei Vorwahlen an der Ostküste gut abschneiden wird, während Hillary Clinton heute in Maine und dann bei den großen Vorwahlen Anfangs März unter anderem in Texas punkten könnte. Bei den Republikanern erlitt der praktisch gesetzte Präsidentschaftskandidat John McCain in Kansas eine empfindliche Niederlage gegen Mike Huckabee, der mit 60-24% triumphierte und ebenso in Louisiana gewann. McCain konnte sich lediglich einen knappen Sieg in Washington State sichern. Und obwohl Mitt Romney am Kongress der Konservativen, der Conservative Political Action Conference, am vergangenen Donnerstag seinen Rückzug verkündet hatte, wählte eine knappe Mehrheit dieses Kongresses Romney in einer Umfrage vor McCain zu ihrem Wunschkandidaten für das Amt des Präsidenten.
In der deutschen Stadt Ludwigshafen haben rund 4.500 Menschen Abschied genommen von den 4 Frauen und 5 Kindern aus der Türkei, die beim Wohnhausbrand vor einer Woche ums Leben gekommen waren. Die Trauerfeier fand vor der Ruine des ausgebrannten Hauses statt, wo die Särge der 9 Opfer aufgereiht und mit türkischen Flaggen bedeckt waren. Vertreter der türkischen Regierung und der Opposition forderten an der Feier eine rasche Aufklärung des Brandes. Der Innenminister des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, Karl-Peter Bruch, versprach, man werde alles Mögliche tun. Noch immer gibt es Vermutungen, beim Brand könnte es sich um einen fremden, feindlichen Anschlag gehandelt haben. Die 9 Todesopfer sollen morgen in der Türkei beerdigt werden. Nach der Entschärfung einer britischen 500 Kilo Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sind die umfassenden Vorsichtsmaßnahmen in der norddeutschen Stadt Hannover wieder aufgehoben worden. Die Bombe sei unschädlich gemacht worden, teilte die Polizei mit. Wegen der Bombe mussten 12.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen und eine Autobahn wurde vorübergehend gesperrt. Im spanischen Baskenland ist es am Wochenende zu Ausschreitungen gekommen. Dies, nachdem es 2 Separatistenparteien aus dem Umfeld der Untergrundorganisation ETA für die nächsten 3 Jahre verboten wurde, aktiv zu sein. Tausende von Anhängern der Parteien kamen in der Industriemetropole Bilbao zu einer Kundgebung zusammen und lieferten sich Schlägereien mit der Polizei. In der Nacht hatten militante ETA-Anhänger in San Sebastian einen Brandanschlag auf das Haus eines sozialistischen Gemeinderates verübt. Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Zudem wurden in Bilbao und Vitoria 2 Parteibüros der Sozialisten und Nationalisten sowie mehrere Banken und ein Bahnhof mit Brandsätzen beworfen. In der Nordsee ist nach einer Bombendrohung die Evakuierung von 540 Mitarbeitern einer Ölplattform angeordnet worden. Für die Aktion wurden 14 Helikopter eingesetzt. Nach Angaben der BBC hatte eine offenbar verwirrte Frau auf der Plattform die Drohung ausgestoßen. Die Evakuierung der Plattform, rund 200 Kilometer von der schottischen Stadt Aberdeen entfernt, sei problemlos angelaufen, hieß es. Die starken Schneefälle und die grosse Kältewelle in China haben in den vergangenen 3 Wochen rund 1/10 der ohnehin bedrohten Waldfläche zerstört oder schwer beschädigt. Nach Angaben der chinesischen Behörden drohen in den kommenden wärmeren Monaten Waldbrände auf diesen Flächen, da die abgestorbenen Bäume leicht entflammbar seien. Anfang April will China deshalb mit der Wiederaufforstung der am schlimmsten betroffenen Waldgebiete beginnen. Und nun zum Sportgeschehen des heutigen Tages mit einer erfreulichen Meldung zuerst vom Skirennsport. Urs Wittmer.
Die Schweizerin Fabienne Sutter gewinnt sensationell das Super-G-Rennen in Sestriere, zeitgleich mit der Österreicherin Andrea Fischbacher. Es ist der erste Sieg für die 23-jährige Schweizerin. Nadja Stieger als 7. und Martina Schild als 13. runden die gute Schweizer Leistung ab. Fußball: In der Schweizer Meisterschaft setzt sich der FC Basel an der Spitze wieder ab. Dies deshalb, weil die Berner Young Boys gegen die Grasshoppers nicht über ein 3:3 hinauskommen. Bobadilla von GC hat mit einem klassischen Hattrick die 3 GC-Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Immerhin, die Aufholjagd der Berner mit dem Ausgleich in der 93. Minute hat ihnen zumindest einen Punkt eingebracht. Damit hat Basel nun 5 Punkte Vorsprung auf Verfolger IB. Die anderen Resultate vom Nachmittag: Luzern schlägt Aarau 2:0, Thun und Sion trennen sich 2:2. Eishockey: Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt das Vierländerturnier in Lausanne verlustpunktfrei. Die Partie zwischen der Schweiz und Frankreich ist zwar noch nicht ganz beendet, kurz vor Schluss führt aber die Schweiz 5:2. Im zweiten Spiel heute gewann Deutschland gegen die Slowakei 4:1. Und nochmals zurück zum Fußball: Der Ansturm auf die Tickets für die 3 Schweizer Gruppenspiele an der Euro 08 ist riesig. Beim Schweizerischen Fußballverband sind bis heute Nachmittag übers Internet bereits gegen 120.000 Bestellungen eingegangen. Zum Verkauf gelangen allerdings nur 5.600 Billette pro Spiel, insgesamt also 16.800 Tickets. Diese werden deshalb verlost. Bestellungen sind noch bis am nächsten Samstag möglich.
Obama und Clinton. Die US-Demokraten haben 2 prima Kandidaten. Dieser Vorteil wird langsam aber sicher zum Problem. Ivanov und Gates, russische und amerikanische Politiker, finden ein gemeinsames Interesse, verhindern, dass Atomwaffen weiter verbreitet werden. Gouchepin und Mörgeli. Die Schweiz hat wieder mal ein Aufregerthema. Eine Lappalie oder eine Staatsaffäre? Der Zwischenstand. Fantin und seine Leidensgenossen. Der Burmese war nicht der Einzige, der zu Unrecht von der Schweiz ausgeschafft wurde. Wie kann man das verhindern? Und nach dem Echo der Güterverkehr durch die Alpen. Der wird sich in 20 Jahren verdoppeln, sagen Prognosen. Wenn die Alpenländer nicht ersticken wollen, müssen sie gemeinsam politisieren. Aber wie? Die Frage stellt international gleich im Anschluss an diese Sendung. Zuerst aber Echo der Zeit. Barack Obama bleibt Hillary Clinton also dicht auf den Fersen. Das knappe Rennen der beiden demokratischen Favoriten wird wohl noch eine Weile weitergehen. Und niemand weiß, wegen des komplizierten Auswahlsystems so genau, wie der Stand der Dinge ist. Den Demokraten droht am Ende eines langen Vorwahlkampfes ein lähmendes Patt, so dass die Chancen auf einen Sieg bei der eigentlichen Wahl im kommenden November kompromittiert werden könnte. Florida-ähnliche Zustände drohen. Man erinnere sich an die umstrittene Präsidentenwahl im Jahre 2000. Florida-ähnliche Zustände blühen den Demokraten schon im innerparteilichen Kampf. Aus Washington berichtet Peter Vögerli.
We won North, we won South, we won in between.
Wir haben im Norden, im Süden und dazwischen gewonnen, verkündete Barack Obama nach seinen klaren Siegen bei den Vorwahlen in Washington State, Louisiana und Nebraska. Das ist unbestritten, sogar von Hillary Clinton. Ebenso, dass das Rennen noch knapper ist als nach dem Super Tuesday. Aber hier ist denn auch schon das Ende der gesicherten Fakten erreicht. Wer wie viele Delegierte hat, ist je nach Zählweise und wegen des komplizierten Wahlprozederes unklar. Iowa beispielsweise hat bereits am 3. Januar gewählt. Prozentual ist das Ergebnis klar, aber die Delegierten und ihre genaue Aufteilung unter den Kandidaten wird erst nach einem mehrstufigen komplizierten Verfahren im späten Frühling feststehen. Dazu kommen noch die sogenannten Superdelegierten, Gouverneure, Kongressmitglieder, ehemalige Präsidenten und Parteihonorationen, fast ein Fünftel aller Delegierten, die sich frei für einen Kandidaten entscheiden und ihre Meinung bis zum Parteitag der Demokraten täglich ändern können. Was passiert, wenn Obama zwar mehr gewählte Delegierte auf sich vereinigen kann, Hillary Clinton aber dank der Superdelegierten eine Mehrheit hätte? Dann wird die Parteibasis das Convention Center in Denver auseinandernehmen, wo der Nominationsparteitag der Demokraten stattfindet, freute sich der konservative Fernsehkanal Fox News schon jetzt. Und was passiert mit Michigan und Florida, zwei wichtigen Staaten, die nach einem Beschluss der Demokratischen Partei keine Delegierten an dem Parteitag entsenden dürfen, weil sie ihre Vorwahlen eigenmächtig vorverlegt haben? Obama hat in beiden Staaten kaum Wahlkampf gemacht und verloren. Hillary Clinton möchte die Delegierten für den Parteitag trotz anderslautendem Beschluss zulassen. Wenn schon, lieber echte, gewählte Delegierte als Superdelegierte als Königsmacher, könnte man argumentieren. In Florida und Michigan bestehen offenbar Überlegungen, im Frühling sogenannte Caucuses, eine Art Landsgemeinden wie in Iowa, durchzuführen, an denen die Parteianhänger per Hand aufheben für ihre Favoriten stimmen, aber beide Staaten haben damit keine Erfahrung. In Florida ist von 150 Caucuses die Rede, während im kleinen Iowa 2000 stattfanden. Wenn das so weitergeht, wenn das Rennen so knapp bleibt, wenn weder Hillary Clinton noch Barack Obama freiwillig aufgeben, sind die Demokraten am Ende eines langen und komplizierten Auswahlprozesses so klug als wie zuvor. Und werden sich erbittert streiten, wie richtig gezählt werden soll. Drohen innerparteilich Florida-ähnliche Verhältnisse wie nach der Präsidentschaftswahl zwischen George Bush und Al Gore im Jahre 2000. Dann könnte es zu erbitterten Gefechten in den berüchtigten verrauchten Hinterzimmern des Parteitags kommen. Nur, dass dort heutzutage lediglich noch die Köpfe rauchen. Dafür aber richtig.
Peter Vögerli in Washington. Atomwaffen sollten besser nicht weitergereicht werden und die Pläne dafür auch nicht. Diese Banalität ist seit Jahren nicht mehr das, worüber sich alle einig gewesen wären. Im Gegenteil, das Wenn und Aber und überhaupt hat überwogen in dieser Frage. An der Münchner Sicherheitskonferenz wurde jetzt deutlich, dass das Thema Abrüstung wieder ernster genommen wird, speziell auch vor dem Hintergrund möglicher Terrorangriffe. Russland will dabei eine führende Rolle spielen. Aus München, Fredrik Steiger.
Abrüstung und Rüstungskontrolle waren ausgangs des 20. Jahrhunderts zentrale weltpolitische Themen. Über die jahrelangen SALT-Gespräche wurde intensiv diskutiert. Abkommen wie der ABM-Vertrag über die Raketenabwehr, der INF-Vertrag über die Abschaffung von Mittelstreckenwaffen oder der KfW über die Begrenzung der konventionellen Rüstung wurden unterzeichnet. Sie sorgten während des Kalten Krieges für ein Minimum an Stabilität und Entspannung. Doch nach dem Ende des Kalten Krieges schienen diese Abkommen überflüssig. Schließlich hoffte man auf eine neue friedliche Welt. Die Vereinbarungen werden seither missachtet, wurden aufgekündigt oder sind längst überholt. Doch die Welt ist nicht friedlich geworden, es wird wieder massiv aufgerüstet und die Unsicherheit wächst. Weshalb der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf der Münchner Sicherheitskonferenz betonte:
Abrüstung und Rüstungskontrolle, das sind keine Themen von gestern, keine Orchideenthemen, sondern Überlebensfragen von morgen.
Auf die Dringlichkeit verwies auch Mohamed El-Baradei, der Chef der UNO-Atombehörde IAEA.
The technology, nuclear technology, is out of the tube. It is insane.
Die Verbreitung der Nukleartechnologie sei heute außer Kontrolle, obschon genau das der seit 38 Jahren geltende Atomsperrvertrag verhindern sollte. Aber gerade die Atomwaffenstaaten hätten ihre Verpflichtung, massiv abzurüsten, nie erfüllt. Noch immer existierten 27.000 Atomsprengköpfe. Wenn nicht sehr rasch ein verbesserter Vertrag ausgehandelt werde, fürchtet El-Baradei, dass sich bald jede Guerillabewegung oder Terrorbande primitive Atomwaffen zulegen könne. Ebenso dramatisch sieht der deutsche Außenminister die Lage.
Wenn es uns in den nächsten Jahren nicht gelingt, diesen gefährlichen Trend zu stoppen, dann droht weltweit eine neue nukleare Rüstungsspirale mit unabsehbaren Folgen.
Es geht allerdings nicht nur um Atomwaffen, es geht auch um Raketentechnologie, um konventionelle Waffen, um Streubomben, bei denen ein Verbot eventuell schon dieses Jahr erreichbar ist. Und es geht um neue Bedrohungen durch biologische Waffen oder die Rüstung im Weltraum. Trotz aller derzeitigen Differenzen zwischen Moskau und dem Westen zeichnet sich wenigstens in Sachen Abrüstung und Rüstungskontrolle nun ein Konsens ab. Russlands Vizeministerpräsident Sergei Ivanov:
I'm sure United States and Russia should be the leaders in making the new rules of the game much stricter concerning weapons of mass destruction and missile technologies.
Die USA und Russland müssten den Weg bereiten für neue, strengere Regeln. Denn die bisherigen Vorschriften würden ständig missachtet. Es gebe hunderte von Fällen. Nötig sei ein Neuanfang. Auch in den USA, wo die alten Verträge als obsolet galten und man sich weder für ein Atomtestverbot erwärmen noch auf Raketenabwehrtechnologie verzichten mochte, dreht nun der Wind. Der einflussreiche Senator Joseph Lieberman meinte:
In focusing on Iran, I do not mean to minimize the seriousness of the other arms control challenges we confront.
Auch wenn für Washington derzeit der Iran im Zentrum stehe, dürfe man die Brisanz der übrigen Probleme bei der Rüstungskontrolle nicht unterschätzen. Auf der Sicherheitskonferenz zeigte sich also eine erstaunlich breite Übereinstimmung. Das alte Thema Abrüstung ist auf einmal wieder aktuell. Konkrete Gespräche und Vorstöße sollen nun sehr rasch lanciert werden.
Fredrik Steiger von der Sicherheitskonferenz in München. Es begann mit kurzem Kichern an einer Kommissionssitzung hinter verschlossenen Türen und es droht, mit einer Staatsaffäre zu enden. Innenminister und Bundespräsident Gouchbin wollte beim Thema medizinische Experimente an die schlimmsten denkbaren Auswüchse erinnern, an KZ-Arzt Mengele. Es fiel aber irgendwie der Name Mörgele. Darin ist man sich einig, alles andere ist umstritten. Nationalrat Mörgele hat als Mitglied der Kommission die Aufzeichnung der vertraulichen Sitzung abhören dürfen. Er fühlt sich verunglimpft. Er hat jetzt, vorschriftswidrig, eine Abschrift der fraglichen Passage erstellt und die Sonntagspresse hat die heute veröffentlicht. Aus dem Kichern ist mindestens eine größere Geschichte geworden. Bundeshausredaktorin Katrin Hug, ist mit Mörgeles Abschrift klarer, was da genau geschehen ist?
Nein, aus meiner Sicht ist noch gar nichts klar. Es ist kein offizielles Protokoll, sondern von SVP-Nationalrat Christoph Mörgli verfasst und darum mit Vorsicht zu genießen. Auffällig sind zum Beispiel die verschiedenen Lacher der anderen Sitzungsteilnehmer, was darauf hindeutet, dass eine Stimmung herrschte, in der unpassende Witze gemacht werden. Zudem sehen wir hier keine Mimik, keine Gestik und wir hören den Tonfall nicht, in dem etwas gesagt wurde. Und es kann immer noch vieles in das Protokoll hinein interpretiert werden. Es erstaunt daher nicht, dass auch die Kommissionsmitglieder diesen Vorfall sehr unterschiedlich erleben. Gewisse Mitglieder sprachen von einem Lapsus, andere unterstellten Gouchbain böse Absicht.
Aber eben, Mengele ist eben nicht irgendwer. Wäre es da nicht eine Frage der politischen Sensibilität gewesen, sich einfach fürs erste Mal zu entschuldigen, wäre es nicht so auch möglich gewesen, diesen Schaden einigermaßen in Grenzen zu halten?
Es hätte sicher geholfen, die Situation zu entspannen. Die SVP hatte ja das sehr schnell gefordert, eine Entschuldigung, und sie forderte eine Erklärung. Die Erklärung hatte Gouchbain geliefert, die Entschuldigung nicht. Auch in Gouchbains Partei, der FDP, gab es Stimmen, die eine Entschuldigung für richtig gehalten hätten. Doch Gouchbain machte das nicht. Mit dem Argument, da er Mörgeli mit Mendele eben nicht gleichgesetzt habe, habe er nichts zu entschuldigen. Und, so Gouchbain, Mörgeli hätte sich ja bei ihm direkt melden können.
Und trotzdem stellt sich die Frage nach der politischen Sensibilität. Gouchbain ist ja nicht das erste Mal in einer derartigen Situation und hätte auch von daher wissen müssen, dass so etwas eskalieren kann.
Ja, Bundespräsident Gouchbain zeichnete sich immer wieder durch mangelnde Sensibilität aus. Auch seine Glaubwürdigkeit hat darum etwas gelitten in den letzten Jahren. Denn Gouchbain hat immer wieder provoziert, zum Beispiel mit dem Duce-Vergleich, als er Altbundesrat Christoph Blocher in die Nähe des italienischen Faschisten brachte. Immer wieder fiel er auf durch stillose Wortspiele, die manchmal ins Geschmacklose abdrifteten. Dieser Eindruck bleibt, auch wenn Gouchbain, als er am Donnerstag vor die Medien trat, ehrlich betroffen und zerknirscht war, weil ihm das Thema Holocaust und Menschenwürde so nahe geht und er sich als einen Experten des Holocaust sieht.
Zur anderen Seite, Christoph Mörgeli ist ja auch nicht eine eigentliche Mimose im engeren Sinne, sagen wir mal. Er kann sehr hart zuschlagen, jetzt macht er einen sehr großen Lärm um diese Verwechslung. Wieso?
Ja, SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli ist verletzt und das ist auch verständlich, denn mit dem Nazi-Arzt Mengele in Verbindung gebracht zu werden, ist gravierend, wenn es denn so ist. Doch Christoph Mörgeli verfolgt sicherlich auch politische Interessen. Er hat nicht vergessen, dass Gouchbain Altbundesrat Christoph Blocher immer wieder maßregelte und so wahrscheinlich auch zu Blochers Abwahl beitrug. Wenn Mörgeli jetzt den Rücktritt von Bundespräsident Gouchbain fordert, dann passiert das vermutlich nicht jetzt, im Moment dieser Rücktritt, doch die SVP bereitet so das Terrain vor, damit Gouchbain Ende Jahr, also nach seinem Präsidialjahr, auch wirklich geht.
Da ist Bundesratspolitik auch im Hintergrund, wenn ich Sie richtig verstehe. Was ist da jetzt noch zu erwarten?
Ja, es sind verschiedene Fragen, die in den nächsten Wochen zu klären sind. Eine Frage ist, ob das Protokoll der Sitzung auch offiziell veröffentlicht wird. Zweitens wird sich zeigen, wie die FDP mit diesem Konflikt umgeht. Viele Fraktionsmitglieder haben sich bis jetzt nicht geäußert mit dem Verweis auf das Kommissionssitzungsgeheimnis. Doch laut Sonntagsblick ist für nächsten Dienstag eine Aussprache geplant, an der sich Gouchbain erklären müsse. Und dann wird sich in den nächsten Wochen auch zeigen, wie stark die SVP diese Geschichte politisch noch ausschlachten wird. Und letztlich wird sich zeigen müssen, was passiert, weil Mörgeli Passagen aus einer vertraulichen Sitzung veröffentlicht hat.
Da wären disziplinarische Schritte auch noch denkbar.
Das könnte sein, ja.
Kathrin Hug, Bundeshausredaktorin, Einschätzungen und der Zwischenstand. Vielen Dank. Stanley Van Thaar, der Name des burmesischen Flüchtlings, wurde zum Inbegriff eines fatalen Fehlentscheides des Schweizer Asylwesens. Nach seiner Ausschaffung musste er in seinem Heimatland Burma fast 4 Jahre in einem Foltergefängnis verbringen. Menschenrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass es noch weitere Fälle von Fehlentscheiden bei Flüchtlingsausschaffungen gäbe, die aber keinerlei Publizität erlangt hätten. Sie fordern, der Bund müsse aus dem Fall Stanley Van Thaar Konsequenzen ziehen. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Das Bundesamt für Migration BFM bleibt dabei. Die Ausschaffung des Burmesen Stanley Van Thaar vor 4 Jahren sei nach damaligem Wissen ein richtiger Entscheid gewesen. BFM-Kommunikationschefin Brigitte Hauser räumt aber ein, dass bei Asylentscheiden trotz aller Gründlichkeit bei den Abklärungen Fehler möglich seien.
Es ist natürlich so, dass bei jedem Entscheid, dass dort Möglichkeiten sind, dass man sich irrt.
Menschen, deren Asylbegehren abgelehnt wurden, die danach in ihrem Heimatland aber verhaftet und gefoltert wurden, solche Schicksale kennt auch Denise Graf, Flüchtlingskoordinatorin der Schweizer Sektion von Amnesty International.
Wir haben im Jahre 2006 rund 12 Fälle publik gemacht, wo wir erfahren haben, dass Personen nach ihrer Wegweisung aus der Schweiz festgenommen worden sind.
Das Schicksal ausgewiesener Flüchtlinge dürfe der Schweiz nicht gleichgültig sein, fordern Menschenrechtsorganisationen. Gefahr könne sogar Menschen drohen, die sich selber politisch nie engagiert hätten. Beispielsweise seien in der Türkei schon Kurden ins Gefängnis gesteckt worden, weil ihre Familienmitglieder politisch aktiv gewesen seien. Außerdem sei es in repressiven Staaten häufig,
dass Personen auch wegen kleinen Vergehen, also wenn sie sich in geringem Maße politisch engagiert haben, eben trotzdem verhaftet und dann gefoltert werden. Und deshalb ist eine Überwachung bei Rückschaffungen von großer Wichtigkeit. Und da könnte die Schweiz wirklich mehr tun.
Deshalb fordert Amnesty International, man dürfe das Schicksal der abgewiesenen Asylbewerber nicht aus den Augen verlieren und verlangt ein Monitoring. Ein solches Monitoring könnte bedeuten, dass ein Vertreter der Schweiz am Flughafen präsent ist, wenn ein abgewiesener Asylbewerber in sein Heimatland einreist. Außerdem solle sich die Schweiz in den ersten Monaten bemühen, mit den zurückgekehrten Flüchtlingen in Kontakt zu bleiben, allenfalls mit Hilfe lokaler Nichtregierungsorganisationen oder im Rahmen der Auszahlung der Rückkehrhilfe. Auf die Forderung, die Schweiz solle aktiv die Rückkehr abgewiesener Asylbewerber in deren Heimatland beobachten, reagiert das Bundesamt für Migration aber ablehnend, Kommunikationschefin Brigitte Hauser.
Es wäre ein Eingriff in die Souveränität eines anderen Staates, der doch primär für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zuständig ist, wenn die Schweiz jetzt dort sagen würde, wir trauen euch das nicht zu, dass ihr für eure Menschen die nötige Sicherheit garantiert.
Die Bundesbehörden argumentieren, ausgewiesene Flüchtlinge könnten von sich aus mit der Schweizer Botschaft in Kontakt treten und allenfalls auch dort ein neues Asylgesuch stellen, wenn sich die Situation ändere. Laut Amnesty International ist ein solches Vorgehen aber oftmals mit praktischen Schwierigkeiten verbunden, weil in vielen Ländern die Infrastruktur mangelhaft und die geografischen Distanzen sehr weit seien. Und selbst ein Monitoring, betonen Menschenrechtler, bedeute noch keinen absoluten Schutz für zurückgekehrte Flüchtlinge. Im Zweifelsfalle, wenn es auch nur kleine Anzeichen für eine Gefährdung gäbe, müsse auf die Ausschaffung eines Flüchtlings verzichtet werden.
Inlandredakteur Elmar Plotzer. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Kasper Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.